Endlich handeln mit dem Börsenpodcast von Börse Berlin for You.
Und immer noch bestimmen wenige Aktien die Kursrallye an den US-Börsen. Unser Thema heute: Aktien, dieser KI-Hype oder der große Absturz. Herzlich willkommen zu unserem Börse Berlin for You Podcast aus dem Börsenradiostudio. Grüßt Peter Heinrich. Ich begrüße Stefan Waldhauser. Grüß dich, Stefan. Servus.
Hallo, Peter.
Du bist Experte für Tech-Investments. Was bist du denn in deinem täglichen Leben? Ich meine, wir wissen, du bist Mitgründer von Aktienguide. Wo kommt deine Erfahrung her?
Also ich bin 57 Jahre alt, schleppe also schon so ein bisschen Lebenserfahrung und auch 35 Jahre Börsenerfahrung mit mir rum. Bin schon im Studium Wirtschaftsmathematik, habe ich damals studiert, zur Börse gekommen. Das war aber erst nur ein Hobby. Ich habe dann irgendwann mein erstes Softwareunternehmen gegründet, das aufgebaut und dann vor mittlerweile 10 Jahren in Silicon Valley verkauft. Und seitdem habe ich mein Börsenhobby zum Beruf gemacht, mich dann fulltime mit Aktien, insbesondere natürlich Technologieaktien, beschäftigt. Bin dann auch in die Vermögensverwaltung reingerutscht, war mal ein paar Jahre Berater eines Fonds, habe ein Wikifolio seit vielen Jahren am Start und bin jetzt auch partnerschaftlich verbunden mit der Plutos Vermögensverwaltung, wo ich eben nicht nur mein eigenes Geld verwalte, sondern denen helfe, auch andere Tech-Portfolien zu verwalten. Ja, und dann vom Aktienguide hast du ja schon geredet. Das ist so mein Herzensbaby, wo ich nochmal gegründet habe vor 3 Jahren und so beides miteinander vereine. Also meine Liebe zur Börse und das Wissen darüber, wie man so eine Softwarefirma aufbaut.
Okay, also du kommst von zwei Seiten. Einmal von dieser IT-Technik und natürlich dann von der Börsenseite. Jetzt haben wir ja alle gelernt, Diversifikation, Risiko aufteilen und so weiter. Das kennen wir. Doch, was macht die Börse seit 2 Jahren? Die setzen auf einen Trend und der nennt sich Hightech oder KI, künstliche Intelligenz. Ab wann kann man eigentlich von einer Blase sprechen? Was ist für dich die Definition von einer Blase?
Eine Blase im Vorhinein zu erkennen ist nicht immer ganz einfach. Weil wenn das so einfach wäre, dass das Ganze eine Blase ist, dann würde sie wahrscheinlich gar nicht erst entstehen. Das weiß man erst im Nachhinein, wenn die Luft entweicht. Wie sie entsteht, kann man sich so erklären, dass irgendwann einmal ein Technologiesprung passiert, wie das jetzt zuletzt eben passiert ist zum Thema KI. Jeder kennt ChatGPT, gehe ich mal davon aus. Das ist ja wirklich etwas, was man vorher so noch nicht gesehen hat. Und ja, dann stellen sich die Leute die Frage, wer verdient denn das Geld jetzt nun an ChatGPT oder an der generativen KI? Und da sind einzelne Aktien, einige wenige Tech-Aktien, muss man sagen, als KI-Gewinner identifiziert worden. Das ist auch untermauert worden mit harten Geschäftszahlen. Die Vorzeigeaktie ist dann natürlich Nvidia, die Chips, die ehemals Grafikkarten-Chips, dazu weiterentwickelt haben, um eben diese KI-Systeme, man sagt die Large Language Models, dazu zu trainieren. Die verdienen ein unglaubliches Geld aktuell damit. Das bedeutet, dass ihre Aktien von allen möglichen Leuten gekauft wurden, nicht nur von Privatanlegern, natürlich von institutionellen Anlegern, in der Zwischenzeit dann auch in ETFs sehr, sehr hochgewichtet sind. Und die Erwartungen an das, was da noch kommt aus dem Hause Nvidia, getrieben von KI, einfach ins Unermessliche gestiegen sind, aus meiner Sicht viel zu hoch sind jetzt. Und dann kommt bei so einer Blase das, was kommen muss. Irgendwie kommt, irgendwann gibt es den Auslöser und die Blase platzt. Mhm. Und dann sind diese Aktien natürlich hochgradig absturzgefährdet.
Also, wir haben jetzt eine ganz klare KI-Blase, oder?
Für mich schon. Also okay. Für mich gibt es da keinen Zweifel. Natürlich wird es da andere Argumente geben von Leuten, die auf der Basis der aktuellen Gewinne von Nvidia, wenn man die einfach nur noch ein paar Jahre in die Zukunft fortschreibt, kann man gut argumentieren, dass Nvidia den Preis von 3 Billionen, muss man sich mal vorstellen, durchaus wert ist. Aber für mich ist es nicht so. Für mich ist es ganz, ganz klar eine Blase und das kann man auch berechnen oder mit Zahlen untermauern.
Ja, also vielleicht nochmal zur Erklärung. Also jeder kennt ja ChatGPT und ChatGPT braucht Rechenzentren, Rechenpower. Und diese Rechenpower, die bietet unter anderem auch Nvidia. Also früher hat man gesagt, ja, so ein Computer wird durch eine CPU vorangetrieben. Jetzt nennt man das GPU, also Graphic Process Units. Und die sind anscheinend besser und Nvidia ist da einer der besten. Und was machen die anderen Chip-Hersteller? Sind die einfach hinten dran?
Das ist einfach eine andere Art von Chip. Also diese GPUs haben nicht viel zu tun mit den klassischen Computerprozessoren, die früher mal von Intel vor allen Dingen ja erfolgreich verkauft wurden. Wie du hast schon gesagt, das GPU steht für Graphics Processing Unit. Ursprünglich waren das Grafikkarten. Nvidia war der führende Grafikkartenhersteller. Eine Grafikkarte, wie sie in jedem PC drin ist. Und dann gab es eigentlich 2 Sonderkonjunkturen für Nvidia. Die haben gar nicht gezielt darauf hin entwickelt oder so. Aber die erste Sonderkonjunktur war schon mal das Thema Bitcoin, Bitcoin Mining. Da wurden unglaubliche Rechenkapazitäten erwartet und genutzt in Form dieser GPUs. Da hat Nvidia schon mal eine Zeit lang unheimlich viel Geld verdient. Dann sind sie in eine kleine Krise gekommen vor ein paar Jahren, als Bitcoin zwischenzeitlich mal abgestürzt war, das Mining nicht mehr so attraktiv war. So, und dann kam plötzlich ChatGPT. Und zum Trainieren dieser großen Sprachmodelle der generativen KI konnte man wieder wunderbar diese GPUs benutzen, in der Zwischenzeit natürlich von Nvidia weiterentwickelt, auch mit einer Softwareplattform ergänzt. Und Nvidia ist da bei weitem die führende Firma. Und alle anderen, ja, sind, man kann sich streiten, ob sie 1-2 Jahre hinten dran sind oder die Nvidia-Bullen werden sagen, die sind 5 oder 10 Jahre hinten dran. Also sämtliche Konkurrenz, sodass Nvidia momentan monopolartige hohe Preise, ich würde sagen Mondpreise aufrufen kann für ihre Chips und machen dadurch bedingt unglaubliche Gewinnspannen. Das sind Nettomargen von 50%, die derzeit für diese Chips erzielt werden von Nvidia. Und das ist auch ein Argument von mir. Ich sage, dass diese Konkurrenzsituation wird nicht dauerhaft so bleiben. Das sind auch Knappheitspreise, weil Nvidia bei weitem nicht so viele Chips liefern konnte, wie verlangt wurden. Alle gleichzeitig, alle Kunden wollten gleichzeitig diese Chips haben. Kunden sind vor allen Dingen die großen Cloud-Provider, also Microsoft, Google, Amazon. Das sind die großen Kunden von Nvidia. Und die wollen natürlich Rechenzentrumskapazitäten aufbauen für die künstliche Intelligenz und das möglichst schnell und haben da fast jeden Preis bezahlt. Und so kamen diese unglaublichen Margen von Nvidia zustande. Jetzt ist nur die Frage, sind diese Umsätze und Gewinne von Dauer? Kann man das Wachstum in die Zukunft fortschreiben? Oder eben nicht. Und ich behaupte, wir sind da haben es nach wie vor mit der zyklischen Computer-Chip-Industrie zu tun. Zyklisch bedeutet ja, das ist kein Wachstum, was stetig vorangeht, sondern diese Nachfrage nach Chips kommt in Zyklen. Und wir haben jetzt einen riesengroßen Zyklus gesehen, um diese Modelle der generativen KI in den Rechenzentren betreiben zu können. So, und jetzt muss mit diesen Modellen erstmal das große Geld verdient werden, damit sich das rechnet für die Endkunden. Und ja,
also das heißt,
halt der Meinung mit einigen anderen gewichtigeren Stimmen, als ich es bin, dass diese Rechnung geht einfach nicht auf.
Ja, das heißt, um sich das nochmal klarzustellen, es gibt ja immer diesen Schweinezyklus und das gilt natürlich jetzt auch für die Chips. Das bedeutet, dass diese großen, die du gerade genannt hast, Microsoft, Apple fängt ja auch an und Meta, Amazon, die bauen Rechenzentren mit AI-Funktionen und jetzt muss ich beweisen, ob der Kunde, also wir, die ganz normalen Anwender, auch bereit sind, Geld auszugeben, um diese ganzen AI-Funktionen zu nutzen, oder?
Genau, zunächst mal wird das Geld ausgegeben von den ganzen Softwarefirmen, die diese AI-Funktionen jetzt in ihre eigenen Softwareprodukte einbauen. Da kann man in alle möglichen Branchen hineingucken, in Bildsysteme, also Adobe, bestes Beispiel, oder moderner Canva, haben jetzt KI-Funktionen zur Bildgenerierung in ihre Systeme eingebaut. Oder natürlich ChatGPT, also OpenAI, braucht riesige Computerrechenzentrenskapazitäten bei Microsoft in dem Fall. Oder CrowdStrike aus der Cybersecurity hat jetzt einen Co-Piloten, die gesamten, alles was so Code erstellt für Programmiertools, GitLab zum Beispiel aus meinem Portfolio, haben jetzt auch AI-Funktionen. Zum Info aus meinem Portfolio, du kannst da durchgehen durch die gesamte B2B und auch B2C-Softwareindustrie. Alle bauen sie diese KI-Funktionen. Und jetzt kommt es darauf an, sind die Endkunden bereit, das können Konsumenten sein, das können aber auch insbesondere Unternehmenskunden sein, für diese KI-Funktionen entsprechend mehr zu bezahlen, mehr Budget für Software bereitzustellen. Und das ist momentan nicht absehbar. Zumindest die Features, die heute so am Markt sind, sind nicht dazu geeignet, dass Kunden jetzt sagen, okay, der Mehrwert ist jetzt so viel größer, dass ich jetzt hier doppelt so viel bezahle für meine Softwareprodukte. Und dazu kommt noch, die Erwartungshaltung der Endkunden ist, dass die KI dafür sorgt, dass ich weniger Lizenzen brauche. Wenn ich bisher ein Unternehmen bin und habe 100 Mitarbeiter, die ich mit Softwareprodukten ausstatte und jetzt die Produktivität jedem Mitarbeiter sich verdoppeln würde, bräuchte ich ja theoretisch nur noch die Hälfte der Mitarbeiter, auch nur noch die Hälfte der Softwarelizenzen. Das heißt, selbst wenn ich doppelt so viel für jede Softwarelizenz zahle, ist der Umsatz, den der Softwarehersteller macht mit mir als Kunden, unverändert. Also das sind alles so Effekte, die jetzt wirken im Markt. Und jetzt muss man erst mal sehen, wie groß ist überhaupt dieser Boom an Geld, der verdient werden kann mit diesen Nvidia-Chips im Endeffekt. Und da ist ein Riesenungleichgewicht. es ist sehr, sehr fraglich, wie das die nächsten Quartale weitergeht.
Das ist jetzt der technische Aspekt, der Umsatzaspekt. Jetzt gibt es ja noch, ja, wenn man so die Börse betrachtet, muss man fragen, wie ticken zum Beispiel die Börsen, wie ticken Fondsmanager, wie ticken große Firmen, die einfach an der Börse tätig sind, die Aktien kaufen, verkaufen. Ich meine, die Börse ignoriert bisher sämtliche warnenden Stimmen von einer AI-Bubble. Dafür gibt es Gründe, die weniger mit der fundamentalen Lage, sondern eben mit Besonderheiten eben an der Börse zu tun haben. Einmal auch wegen den Fondsmanagern. Warum ist das so? Wie ticken die Fondsmanager momentan?
Ja, ich würde mal sagen, die Fondsmanager haben alle ein Problem. Wenn sie nicht in Nvidia investiert sind, nicht in Microsoft investiert sind, nicht in Apple investiert sind, in ein paar dieser Big-Tech-Firmen, dann hinken sie den Indizes meilenweit zurück. Das betrifft natürlich insbesondere die Tech-Fondsmanager, von denen wird einfach erwartet, dass sie mindestens die Performance von einer Nasdaq oder einem S&P 500-Index erreichen. Und wenn sie das nicht tun, dann verlieren sie ihre Daseinsberechtigung und letztendlich auch ihren Arbeitsplatz. Und deswegen gibt es eigentlich kaum einen größeren Tech-Fonds, der sich jetzt erlauben kann, Nvidia nicht im Portfolio zu haben. Dagegen den Strom zu schwimmen, ist kreuzgefährlich, weil was dann passiert, diese Underperformance führt dazu, dass immer mehr Abflüsse zustande kommen. Aus diesen Fonds werden Gelder abgezogen und werden gleichzeitig investiert in die ETFs auf Nasdaq 100, auf S&P 500, die ja in den letzten Jahren unglaublich gut performt haben. Ich glaube, die Nasdaq 100, ich habe das neulich mal ausgerechnet, hat in den letzten 8 Jahren 16 oder waren es sogar 18% im Schnitt pro Jahr an Performance geliefert. Ja, welcher Fondsmanager kann das schon von sich behaupten? Also auch ich mit meinen 35 Jahren Erfahrung habe in den letzten Jahren nicht schlecht abgeschnitten. Dieses Wikifolio, was ich da öffentlich habe, sind 12-13% nach allen Kosten an Performance in den letzten 8 Jahren. Ich bin zufrieden damit, ja, mit so einer zweistelligen Rendite. Aber natürlich ist ein Anleger nicht zufrieden damit, wenn er mit einem Nasdaq-ETF gleichzeitig 16% oder 18% hat machen können. Also ist jetzt ja eine Momentaufnahme dieser letzten Jahre.
Das ist doch so eine Art, ungeliebte Rallye eigentlich von den Fondsmanagern. Fast so eine Art Hassrallye, oder? Ich bin gezwungen mitzumachen, ansonsten verliere ich sogar meinen Job vielleicht, weil meine Performance im Keller ist.
Ja, im Endeffekt, ja, viele wissen es vielleicht besser, dass sie besser beraten wären und das Geld ihrer Kunden besser verwahren würden, wenn sie da jetzt nicht mitmachen, aber sie tun sich trotzdem schwer, dazu zu reduzieren oder sagen wir mal so wie ich von Anfang an zu sagen, nein, ich mache das Spiel nicht mit, weil mir ist das einfach nicht geheuer und ja, man muss sich das leisten können, da an der Seitenlinie zu stehen und zuzuschauen und bei der Party eben nicht dabei zu sein.
Okay, ich meine, spannend ist ja auch eine Warnung vor der AI-Bubble und die kommt aus dem Hause Sequoia. Wer ist denn Sequoia? Die waren ja mal sehr früh in Nvidia investiert.
Genau, Sequoia ist eine der Risikokapitalgeber aus dem Silicon Valley, deren Meinung durchaus Gewicht hat. Also die sind in sehr, sehr vielen großen Firmen sehr früh investiert gewesen und auch in Nvidia eben. 1993, kurz nach der Gründung, hat Sequoia da, ich glaube sogar als erster Risikokapitalgeber, einen größeren Scheck ausgestellt. Sind mittlerweile, das, wie gesagt, 1993, sind die da längst draußen. Und es ist schon interessant, dass gerade die sich jetzt sehr, sehr negativ äußern und diese Bubble sehen. Weil normalerweise müsste man ja glauben, einer der Risikokapitalgeber aus dem Silicon Valley verdient jetzt gerade sein Geld mit solchen AI-Startups, die im Windschatten von Nvidia ja Dutzende oder Hunderte gegründet werden und auch zu riesigen Bewertungen gehandelt wurden noch vor kurzem. Das hat sich inzwischen abgekühlt. Sequoia plaudert da auch in einem bemerkenswerten Beitrag aus dem Nähkästchen, sagt, dass diese Firmen, diese AI-Startups Riesenprobleme haben, ihren Umsatz zu skalieren. Das ist genau das, was ich eben sagte. Also mit der AI als Endanwendung Geld zu machen, ist gar nicht so einfach. Das einzige Milliardenunternehmen, sprich Milliardenumsatzunternehmen, ist tatsächlich OpenAI, der Hersteller von ChatGPT. Alle anderen tun sich schwer, jenseits von 100 Millionen Umsatz da überhaupt nach oben zu skalieren. Deswegen haben wir auch noch keine Börsengänge von solchen AI-Softwarefirmen gesehen. Und Sequoia macht da eine Rechnung auf, wie groß das Problem eigentlich ist. Die rechnen da auf der Basis von dem Umsatz, den Nvidia in diesem Jahr macht. Das sind 150 Milliarden, schätzen die sogar, für den Rechenzentrumsumsatz, sprich mit diesen GPU-Chips. Da rechnen die, dass das Vierfache davon, also 600 Milliarden, die Summe sein müsste, die reinkommen muss in die Kassen sämtlicher Softwarehersteller von AI, damit sich das überhaupt rechnet. für alle Beteiligten. Und dann rechnen die einfach mal zusammen, ja, OpenAI kommt jetzt als größter Player diesem Jahr, letztes Jahr waren gerade sind es 3,4, lass es dann 6 oder bis 10 Milliarden sein. Dann gibt es noch ein paar, natürlich die Umsätze, die bei Microsoft selbst gemacht werden, bei Google gemacht werden. Das ist aber alles im Umfang von vielleicht hier mal 10 Milliarden oder so. Also insgesamt schätzen die 100 Milliarden, könnte es sein, dass ein Umsatz da zustande kommt. 600 müssten es aber sein, das Sechsfache, damit sich das rechnet. Also man sieht, es ist kein kleines Problem, es ist ein Riesenproblem. Und das ist genau das, wo ich sage, ja, die Blase ist jetzt da. Und was brauchst du noch eigentlich, damit die platzt? Das ist für mich die Frage. Und was passiert dann mit dem breiten Markt? Ja? Ja. Betrifft das nur Nvidia oder haben wir dann hier einen Komplett-Crash?
So eine Art Kettenreaktion, Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Meta, wer auch da immer noch reinspielt. Okay, ziehen wir ein Fazit. Ich bedanke mich schon mal für deine Gedankenwelt zu dieser AI-Blase oder KI-Bubble, egal wie man sie nennen möchte. Hat Nvidia dann vermutlich das gleiche Schicksal wie so eine Cisco-Aktie? Jetzt müsste man euch erklären, was ist das Cisco-Schicksal? Damals im neuen Markt, alles hatte Internet, Internet, Internet und Cisco waren die, die einfach das Internet physisch zusammengebaut haben. Auf der Rechenzentrumseite eben diese ganzen Switches und auf der LAN-Seite des Kunden, da wo man quasi sein DSL-Kabel reinsteckt, all das war von Cisco geliefert. Die Aktie ging nach oben. Cisco ist weiterhin ein Riesen- und ein wichtiger Marktplayer, aber die Aktie, die ist weiterhin einfach im Keller geblieben. Oder normalisiert, wie würdest du sagen?
Genau, normalisiert würde ich sagen. Und ich glaube, der Vergleich ist tatsächlich gut. Ich habe ihn auch schon mehrfach gehört und da ist was dran. Cisco ist damals vor dem Platzen der Dotcom-Bubble eben mit dem Aufkommen des Internets auch in unglaubliche Höhen katapultiert worden. War noch höher bewertet, muss man auch dazu sagen, als Nvidia jetzt. Da war noch mehr Fantasie im Spiel. Aber auch Cisco ist zum absoluten Marktführer und Technologieführer über viele, viele Jahre avanciert und geblieben im Bereich Netzwerkinfrastruktur für das Internet. Und genauso glaube ich auch, dass Nvidia die mit Abstand führende Firma bleiben wird zu diesem Thema KI-Infrastruktur über die nächsten 10, 20 Jahre. Und dennoch ist es bei Cisco so gekommen, dass eben nach dem Platzen dieser Blase die Aktie über 90% verloren hat.
Stefan, ich danke dir. Danke.
Gerne. Tschüss, Peter.
Das war der Börse Berlin for You Podcast.